Heute reden wir über die Mythen des betrieblichen Brandschutzes. Eingeladen in dieses Interview habe ich den Donato Muro, weil er ist der Sicherheitsingenieur aus Nordrhein-Westfalen. Er kennt sich aus. Herzlich willkommen im Podcast Brandschutz to go. Mein Name ist Wenzel, Stefan Wenzel. In die heutige Interviewfolge habe ich den Donato Muro eingeladen. Unser Thema: die Mythen des betrieblichen Brandschutzes. Der Donato ist Sicherheitsingenieur aus Düsseldorf und er hat eine Homepage: sicherheitsingenieur.nrw. Macht aus meiner Sicht im Marketing, also marketingtechnisch, alles richtig. Das ist so mein Mindset mit unserer DIN-Homepage. Aber jetzt sage ich erstmal herzlich willkommen im Interview, lieber Donato.
Lieber Stefan, ja, danke für die Einladung und das perfekte Thema für mich hast du auch noch rausgesucht. Sehr schön.
Sehr gerne. Steigen wir doch gleich an. Was sind denn aus deiner Sicht die größten Mythen im betrieblichen Brandschutz?
Ja, also die meisten Leute wollten immer einfach haben. Das heißt also, wenn ich mal sage, die fragen dann immer, was muss ich kaufen, um rechtskonform zu sein, damit die BG oder Aufsichtsbehörden mir nicht um den Keks gehen, nett gesagt. Da fängt jetzt schon der Irrglaube halt an. Aber viele glauben halt, dass wenn die Feuerlöcher haben und die Fuchtwegschilder halt hängen, dass sie dann das meiste schon gemacht haben. Das ist nicht verkehrt, ja. Das ist aber halt der Tropfen auf dem heißen Stein, denn das ist einfach zu kurz gedacht. Der Feuerlöscher ist nur ein Werkzeug und ganz klar, so ein Werkzeug muss auch bedient werden halt. Und dazu gehört halt immer der Mensch oder die Menschen oder die Angestellten in diesem Falle halt. Das heißt, mit dem Feuerlöscher, hoffentlich ist er natürlich geprüft, ist halt gut der erste Anfang. Die Menschen müssen aber unterwiesen werden in diesen Feuerlöchern. Wie funktionieren die? Wo hängen die? Was kann ich damit leisten? Was kann ich damit nicht leisten? Und auch die spannendste Frage aus meiner Sicht ist halt, wann ist halt die Eigengefährdung? Also das heißt, wann unternehme ich keinen Löschversuch mehr, sondern schließe die Türe, schließe das Fenster und sag halt dann Bescheid, dass es halt hier brennt. Mhm. Das ist so das erste große Mythos, dass man halt, indem ich ein paar Sachen kaufe, ich dann alles getan habe. So einfach ist das nicht.
Mhm, verstehe ich. Okay, warum reicht es dann nicht aus, wenn ein Betrieb einfach nur Feuerlöscher im Gebäude verteilt?
Ja, das ist schon mal ganz gut, wie gesagt. Ich will es auch nicht schlecht reden. Da hat man schon mal gesehen oder man hat dann schon mal gezeigt, man hat sich Gedanken gemacht. Die Feuerlöcher müssten halt in der richtigen Höhe hängen, in der richtigen Anzahl vorhanden sein. Es gibt so den falschen Feuerlöcher. Das kennt man ja, wenn man mal eine Brandschutzunterweisung halt erlegt hat. Zum Beispiel gibt es halt einen guten Feuerlöcher, das ist dann ein A-B-Feuerlöcher, der ist dann mit Wasser und Schaum zum Beispiel perfekt für Holz oder für Kunststoffe. Solltest du damit einen Gasbrand löschen wollen, weil in deinem Betrieb Gasflammen vorhanden sind, dann wäre das halt ein Feuerlöscher, der komplett wirkungslos wäre. Oder du bist in der Küche und du löschst mit Wasser einen Fettbrand, das wäre nicht nur wirkungslos, sondern das wäre sogar extrem gefährlich. Deswegen Feuerlöscher, guter Anfang, muss der richtige Feuerlöscher sein. Und wie eben anfangs erwähnt, wir müssten das auch üben. Wir müssten das ist ein Werkzeug und Werkzeuge müssen geübt werden und deswegen Feuerlöcher, ich wiederhole es sehr gerne, guter Anfang, aber es ist halt nur der Anfang.
Du, viele Unternehmen denken, wir hatten noch nie einen Brand, also passt alles. Warum ist denn diese Denkweise gefährlich oder vielleicht sogar etwas fahrlässig?
Ich würde sogar sagen, das ist völlig menschlich, so zu denken. Ich aus meiner Sicht, ich sehe immer nur mein eigenes Scrabbing. Das heißt, ich, Donato, gucke auf meine letzten 40 Jahre zurück und ja, da sage ich auch. Bei mir zu Hause hat es auch noch nie gebrannt. Ob das jetzt Können oder Glück bei mir ist, darüber reden wir heute nicht. Aber generell ist das ja erstmal sehr, sehr menschlich, etwas anzunehmen, was einem selber schon mal passiert ist. Mein bestes Argument ist aber ja, du hast recht, es kann sein, dass es bei dir noch nie gebrannt hat. Auch da lasse ich mal offen, ob es Glück oder Können ist. Aber die Berufsfeuerwehren, die freiwilligen Feuerwehren hätten wir schon längst abgeschafft, wenn es nie zu einem Brand kommen würde. Ja? Und die Statistik zeigt auch, wenn wir uns Brandgeschehnisse anschauen, es brennt leider regelmäßig und nicht nur ab und zu. Bundesweit sind täglich mehrere Feuerwehren unterwegs, aber auch im betrieblichen, auch im Betrieb. Das heißt, es ist kein Phänomen, dass es nur zu Hause brennt. Das Problem ist halt, in den Betrieben haben wir ja super viele Elektrogeräte. Leute bringen ihre Elektrogeräte auch mit. Davon kann eine Gefahr ausgehen. Man hat irgendwelche Brandlasten unnötig gelagert. Und dann muss man husch, husch, husch. Ich schaue mal auf die Uhr. Ah, heute ist Fußball. Ich muss jetzt ganz, ganz schnell los, Stefan. Und dann vergesse ich mal das ein oder andere Gerät auszumachen. Oder ich vergesse halt irgendwie, dass ich halt Lüftungsschlitze von Elektrogeräten nicht mit dem Buch oder mit dem Ordner halt belegen soll. Denn ich habe es halt sehr, sehr eilig. Denn ich wohne da ja nicht, das ist ja nicht mein Betrieb. Deswegen ist es eine sehr menschliche Annahme, aber es ist mit der Entstehung eines Brandes praktisch jederzeit zu rechnen. Und dann möchte ich nicht, dass es vom Glück abhängt, sondern dass wir es beherrschen, dieses Risiko. Und wir sagen, das Risiko verringern wir hier bei uns durch Können und durch Tun.
Mhm. Da sind wir so langsam beim Brandschutzhelfer. Sag mal, was wird denn bei den Brandschutzhelfern in Betrieben häufig falsch verstanden?
Ja, auch da melden sich viele, viele Kunden bei uns und sagen, ah, Herr Muro, die Berufsgenossenschaft war da, wir brauchen jetzt 5% Brandschutzhelfer. Dann sage ich, ah, ist aber spannend, wie kommen Sie denn auf die 5% Brandschutzhelfer? Dann sagen die mal, ja, ChatGPT oder die Google-KI hat mir gesagt, wir brauchen mindestens 5%. Dann sage ich immer, ja, das ist ein guter Stellenwert, machen Sie auf keinen Fall weniger. Das heißt aber nicht, dass Sie nicht mehr benötigen würden eventuell. Das heißt, alle wollen halt Geld sparen, möchten also so wenig ausbilden wie nötig. Das ist aber der falsche Weg. Auch rein rechtlich ist es der falsche Weg. Das heißt, ich muss mir überlegen, aufgrund meiner Geometrie, meiner Brandklassen, meiner Brandlasten, welches Risiko ich habe, aber auch halt, wie groß der Betrieb ist. Habe ich Schichtbetrieb zum Beispiel? Habe ich viele fremde Besucher? Habe ich nur eingeschränkte Besucher vor Ort, die nur mit Zugangskarte reinkommen? Dann könnte man das Risiko auch minimieren. Habe ich eventuell Leute mit eingeschränkter Mobilität? Das kann es ja auch geben. Davon hängt die echte Anzahl der Brandschutzhelfer ab. Und auch wenn wir nur bei diesen 5% mal bleiben würden, die werden ganz oft falsch verstanden, weil es auch schwierig ist, eventuell das sauber zu lesen. 5% heißt, die müssten dauerhaft anwesend sein. Das heißt, ich muss Fluktuation, Urlaub, Krankheit auch mit involvieren. Das heißt, wenn ich 100 Angestellte habe, dann fahre ich mit 5%, also mit 5 Leuten, die ich ausbilde, generell nicht sicher und habe dann da schon den ersten Gap. Und diese Brandschutzhelfer, davon darf man gerne ein paar mehr haben, die gucken halt mit, dass der vorbeugende Brandschutz, also bevor es zu einem Brand kommt, erst gar nicht passiert.
Mhm. Da sind wir so bei dieser Prozentrechnung. Diese Brandschutzhelfer, wie viel braucht denn jetzt ein Unternehmen wirklich, wenn ich diese Prozentrechnung ja nicht so genau hilft mir?
Genau. Ja, genau. Also wir gehen mal vom einfachsten Betrieb aus, also jetzt aus Brandschutzsicht halt. Ja, nicht, dass die Arbeit einfach ist. Ich habe zum Beispiel ein sehr schönes, sauberes Büro. In einem Büro habe ich gemäß der Definition aus der ASR eine normale Brandlast. Ich will aber hier nochmal betonen, es sind aufgeräumte Büros. Wenn ich da an Architektenbüros denke, die da überall alte Papierwalzen und halt Papierakten noch gelagert haben, das ist immer wieder weg. Also nochmal, aufgeräumtes, schönes, sauberes, modernes Büro, wo auch keine alten Elektrogeräte sind. Da könnte man mit ruhigem Gewissen sagen, halt von 100 Leuten habe ich genau 5 Personen ausgebildet. Nee, 5 geht da nicht. Ich mache 7 Personen, damit ich halt Ferienzeiten und Urlaub und Krankheiten mit abdecke. Da wäre das halt so das Minimale, was geht. Ansonsten aber auch nur in diesem Setting halt.
Mhm. Reden wir mal über diese jährliche Unterweisung. Warum ist diese jährliche Unterweisung im Brandschutz mehr als nur eine Formalität?
Also genauer genommen muss man vor Einstellung unterweisen und wenn es dann nicht zu besonderen Vorkommnissen kommt, dann unterweisen wir spätestens, ich wiederhole es mal, spätestens jährlich. Das heißt nicht, dass einmal in mir erreichen könnte. Auch hier hängt es wieder davon ab, was habe ich für einen Betrieb, was habe ich für Leute. Habe ich eine hohe Brandgefahr, habe ich eine normale Brandgefahr? Es hängt immer davon ab. Das jährliche ist hier wieder das Maximale. Mhm. Jetzt hast du gefragt, warum es keine reine Bürokratie ist. Ja, am Anfang ist es schon eine Bürokratie. Ich als Führungskraft oder als Unternehmer, Unternehmerin brauche diesen Nachweis ganz, ganz dringend für BG, staatliche Aufsichtsbehörden, für die Versicherung. Aber es bringt nichts. Da investiere ich gerade Zeit, der Unternehmer investiert gerade Zeit, die Angestellten investieren gerade Zeit, dann dort eine PowerPoint-Schlacht zu machen. Damit ist niemandem geholfen. Es ist sinnvoller und auch absolut im Rahmen des Möglichen für jeden, eine Brandschutzunterweisung auf den Betrieb zu münzen. Denn wenn ich einfach nur Folien mir anschaue, die nichts mit meinem Betrieb zu tun haben, dann höre ich gar nicht zu. Deswegen macht euch einmal die Mühe, halt die Brandschutzunterweisung auf den echten Betrieb zu münzen und nochmal spätestens ehrlich zu sagen, liebe Freunde, Es kann jederzeit zu einem Brand kommen, das möchten wir alle verhindern. Hier nochmals zusammengefasst an die wichtigsten Infos zu unserem Betrieb. Was ich dort nicht reinpacken würde, würde es irgendwelche Paragraphen-Symbole. Ganz ehrlich, ein Paragraph hat mir noch nie bei einem Entstehungsbrand geholfen oder beim präventiven Brand. Macht es praxisbezogen, macht es auf den Betrieb und dann hören die Leute auch zu. Und das muss auch gar nicht super lange gehen. Hängt ja davon ab, wie groß der Betrieb ist. Habe ich keine Gefahrstoffe, kann es natürlich ein bisschen kürzer gehen. Habe ich viele Gefahrstoffe, dauert es ein bisschen länger.
Dann reden wir doch mal über diese Flucht- und Rettungswege. Welche typischen Fehler siehst du bei den Flucht- und Rettungswegen in den Betrieben?
Ja, da muss ich erstmal tief Luft holen. Genau, Flucht- und Rettungswege sind aus vielerlei Recht, aus dem Baurecht, aber auch aus dem Versicherungsrecht sehr, sehr notwendig. Wir wollten es nicht aufs Recht beziehen. Ich sag mal so, rein menschlich, wenn ich Stress habe und ich brauche dringend einen Lagerplatz, nur ganz, 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 ganz kurz, dann gucke ich mich halt um, oh, da vor der Notausgang ist, da ist der Platz, Gott sei Dank, da kann ich mal kurz meine Palette abstellen, kurz meinen Müll abstellen, kurz die Warenlieferung abstellen, denn der nächste LKW wartet halt schon. Also auch hier völlig menschlich. Also ich würde es als Auszubildender oder Jungingenieur eventuell genauso machen, hätte ich halt nicht Sicherheitstechnik studiert. Das Problem ist aber halt, an diesen Flucht- und Rettungswegen, die sind heilig, ja. Also wenn wir hier von der heiligen Dreifaltigkeit sprechen, dann ist der Fluchtweg auf jeden Fall heilig. Wenn ich mal Angst habe, wenn ich mal gestresst bin, wenn es mal zu einem Brand kommt, unabhängig vom Brand, es kann aber auch sein, dass es ein Hochwasser ist, kann sein, dass es ein Amokanschlag ist, dafür sind die Fluchtwege ja auch da. Der Fluchtweg ist nicht nur da, um halt im Brandgeschehen aus dem Gebäude zu kommen, sondern die Flucht- und Rettungswege sind da, um bei allen Schadensereignissen aus dem Gebäude zu kommen. Das klingt erstmal so einfach, aber wenn ich dann einen erhöhten Stresslevel habe, und das kann man auch in Studien sehen oder auch in kleinen Experimenten, kann man das auch mal im Betrieb ausführen, jemand mit Maske verfolgt dich mit einem Stift. Dann sollst du eine Tür aufschließen und wieder zusperren. Du bist gestresst, unser Nervensystem reagiert drauf, wir machen automatisch Fehler. Warum? Die gesamte Energie oder der Sauerstoffbedarf geht nachher in die Muskeln, wir sind kampf- oder fluchtbereit. Das heißt, wir wollen weglaufen. Es fehlt aber Sauerstoff und Energie im Gehirn. Deswegen entscheiden wir ganz oft falsch. Und deswegen müssen die Fluchtwege jederzeit halt frei sein, bereit sein. Die dürfen nicht verstellt sein. Und um hier mal doch mit der Gesetzeskeule zu arbeiten, der Gesetzgeber glaubt ganz fest daran, dass wir uns daran halten. Das ist nämlich dann im Falle eines Falles halt, könnte da schon eine Straftat gewertet werden, wenn ein solcher Fluchtweg versperrt ist. Aber ansonsten finde ich menschlich, bitte hier muss sensibilisiert werden. Diese Fluchtwege, ich habe jetzt 20 Jahre Berufserfahrung, ich habe es noch nie gebraucht. Es kann aber sein, dass ich es heute oder morgen brauche. Und dann ist halt bei einer Flucht oder bei einer Panik oder wenn dort Rauch entsteht, die echte Gefährdung weißt du selber, Stefan, verbrennen tun wir selten, aber wir ersticken halt ziemlich nah an dem Rauch, dann will ich diesen Bereich verlassen und ich muss diesen Bereich verlassen können. Und das darf dann wieder nicht vom Glück abhängen, ob dort der Kollege XY heute da ist und den Fluchtweg als Lagerplatz verbraucht. Also wie du siehst, ich werde ja auch ein bisschen emotional. Einfach ein leidiges Thema, weil die Sensibilisierung fehlt, aber man muss die Zeit nehmen, den Leuten das zu erklären. Also das heißt, Regeln brauchen wir nicht, wir brauchen Verständnis, eventuell hier nochmal den einen oder anderen, warum sind diese Flucht- und Rettungswege mir und dir und allen anderen hoffentlich so wichtig.
Du erklär doch mal aus deinem Blickwinkel die drei Themen. Was ist der Unterschied zwischen baulichen, technischen und dem organisatorischen Brandschutz?
Oder baulicher Brandschutz, kannst du dir vorstellen, alles, was Brandabschnitte sind. Eine typische Brandwand ist zum Beispiel der bauliche Brandschutz. Brandschutztüren gehören auch zum baulichen Brandschutz, zum Beispiel auch der Fluchtweg, über den wir eben gesprochen haben. Das ist all das, was baulich da ist. Und beim Baulichen ist halt das anspruchsvolle, wenn das Gebäude einmal steht, dann kann man im Nachhinein das gar nicht mehr so gut bewerten, außer man hat ein Brandkonzept. Das heißt, es macht immer Sinn, einen Brandabschnitt, eine Brandschutzwand, eine Matrixwand zu kennzeichnen, denn das sind Sicherheitseinrichtungen, die dürfen nachher nicht mehr manipuliert werden. Was heißt das, wenn man es nicht so geschwollen sagt, ich bohre kein Loch in eine Brandschutzwand? Ja, ganz einfach, denn diese Wand erfüllt nachher eine Schutzanforderung. Das ist der bauliche Brandschutz. Der muss erhalten bleiben, der muss gepflegt bleiben. Dann haben wir den technischen Brandschutz, das ist sowas wie die Brandmeldeanlage, die Alarmierung, Rauchabzüge und auch die Löschanlagen. Und zum Ende oder zum Schluss haben wir noch den organisatorischen Brandschutz. Das ist zum Beispiel auch die Unterweisung. Das ist aber auch die Brandschutzordnung. Das ist die richtige Anzahl an Brandschutzhelfern. Und das sind dann auch die ständigen Kontrollen. Haben wir da die Fluchtwege freigehalten? Ist das klar und deutlich, wo ich hinlaufen muss? Wichtig ist beim baulichen, beim technischen und beim organisatorischen Brandschutz, die greifen wie ein Zahnrad ineinander. Wir können die gar nicht halt einzeln betrachten. Und ein Teil des organisatorischen Brandschutzes sollte auch sein, das Worst-Case-Szenario, obwohl wir den baulichen Brandschutz haben, wir haben den technischen Brandschutz, wir haben einen guten organisatorischen Brandschutz, wir müssen uns trotzdem darauf vorbereiten, dass irgendwann mal die Feuerwehr kommt, dann sollte auch die Feuerwehrflächen draußen, die Zufahrt für die Feuerwehr sollte geklärt sein, wer wie die Feuerwehr herwinkt, sollte auch geklärt sein. Das sind auch Sachen, die nachher auch noch in den organisatorischen Brandschutz fallen. Ja, das war jetzt auch die sehr, sehr kurze Version. Aber was nochmal wichtig ist, das sind drei Säulen, auf denen wir unser Fundament gebaut haben. Sollte eine dieser drei Säulen halt wackeln, wird das gesamte Konzept schnell auch wackelig. Deswegen alle drei auf Augenhöhe für mich.
Warum funktioniert Brandschutz nur aus deiner Sicht, wenn er in den Betriebsalltag eingebunden wird?
Ja, das ist ein bisschen die Routine, die man braucht. Ich vergleiche das gerne, wenn ich in den PKW steige, bei mir, ich schneide mich automatisch an. Ich merke das gar nicht, das ist ein Automatismus halt. Genau dasselbe Level müssen wir halt im Brandschutz sozusagen zum Laufen kriegen. Das dauert natürlich eine gewisse Zeit, das kann eventuell auch Jahre dauern, dass man die Mitarbeiter oder den Betrieb so weit hat, dass der Brandschutz etwas völlig Normales ist, auf was wir halt Rücksicht nehmen müssen. Ja, und warum müssen wir das halt einbauen? Wenn es mal zu einem Brand kommen sollte, wir sprechen halt hier von Gefährdung von Personen, von Sachgütern, von Umweltschutz, wobei Sachschutz und Umweltschutz einmal vernachlässigt. Der Flughafenbrand in den 90ern aus Düsseldorf ist ein sehr, sehr unschönes und trauriges Beispiel, dass bei einem Brand auch sehr viele Menschen halt versterben können oder auch werden. Und wenn wir dann sagen, ey, wir haben hier eventuell durch Können alle Personen gerettet, was die höchste Aufgabe ist, der gesamte Brandabschnitt und eventuell noch ein zweiter Brandabschnitt fackeln ab, weil die Brandschutztüre offen ist, dann wird das ziemlich schwierig, gerade zu den jetzigen wirtschaftlichen Zeiten, so viele wirtschaftliche oder finanzielle Ressourcen zu haben, um die Firma wieder aufzubauen. Wir gehen mal von einer kleinen Firma aus, ich habe eine Verwaltung, eine Produktion und ein Lager. Wenn es bei mir in der Produktion brennt oder auch nur im Lager brennt, das überlebe ich ja zu den jetzigen Zeiten nicht. Auch eventuell als großer Konzern hätte ich da meine wirtschaftlichen Probleme, mich hier wieder aufzurichten, auch wenn es nicht zu einem Personenschaden kommt. Deswegen sollte das für alle im Interesse aller, also erstens für die Person, aber auch für das Fortbestehen des Betriebes, sollte der Brandschutz gelebt werden. Und so eine Brandschutzordnung Teil A, die ich irgendwo am Eingang sehe, das ist immer nett, ja, ist immer Papier, ist immer geduldig. Sachen müssen funktionieren. Ja? Und das ist das A und O, glaube ich.
Kommen wir doch mal zur sogenannten Gefährdungsbeurteilung. Welche Rolle spielt die Gefährdungsbeurteilung beim betrieblichen Brandschutz?
Ja, das ist sozusagen das Wichtigste. In der Gefährdungsbeurteilung mache ich mir nämlich halt Gedanken, welche Gefährdungen habe ich? Und die Gefährdung fängt an, bevor ich eine Gefahr habe. Und wie kann ich diese Gefährdung senken? Es geht halt nicht darum, dass es nie bei mir im Betrieb brennt. Trotz einer sehr, sehr guten Gefährdungsbeurteilung wird das Risiko zwar gegen Null, das heißt aber nicht, dass es dann auszuschließen ist, dass es bei mir nicht brennt. Die Gefährdungsbeurteilung ist halt gemäß der Arbeitsstättenverordnung zu machen, wenn ich keine Gefahrstoffe habe. Wenn ich auch noch mit Gefahrstoffen arbeite, gibt es hier eine THGS 800, die mir auch noch vorschreibt, was die Mindestinhalte sein müssen, um meine Chemikalien halt ein bisschen zu analysieren. Das heißt, die Gefahrstoffverordnung ist der echte Grund, wie ich ermittle, welche Feuerlöcher brauche ich, wie viele Brandschutzhelfer brauche ich. Die meisten organisatorischen Faktoren und die meisten technischen Faktoren kommen aus einer sehr, sehr guten Gefährdungsbeurteilung. Und Achtung, eine gute Gefährdungsbeurteilung schreibe ich nicht in einem Formelgang. Das ist ein Prozess, der kann, wenn ich betriebsfremd sein sollte, kann das sogar mehrere Wochen oder Monate dauern, weil ich alle Betriebsspezifika in diese Gefährdungsbeurteilung einbaue. Deswegen möchte ich unbedingt davon abraten, eine Vorlage als Gefährdungsbeurteilung runterzuladen und die dann halt unterschreiben zu lassen vom Geschäftsführer oder von der Geschäftsführerin. Diese Vorlagen müssen unbedingt auf die Realität angepasst werden. Ansonsten ist es wieder nur ein Papier und das Papier ist sogar falsch. Mhm.
Nächste Thema ist die Brandschutzordnung. Was ist ein häufiger Irrtum beim Thema Brandschutzordnung?
Ja, ich habe sie nie gelesen. Oder wann habe ich sie denn bekommen, höre ich immer wieder. Dann sage ich, ja, weißt du noch, als du hier angestellt worden bist, hast du so einen dicken Stapel bekommen mit Papieren, dass du deinen Schreibtisch aufzuräumen hast, wie du deine Mensakarte auflädst, wann du den Parkplatz zu benutzen hast. Da war auch irgendwo dazwischen die Brandschutzordnung, da hast du unterschrieben, dass du dich hier in allem dran hältst. Das ist schon der erste Fehler, Alter. Das heißt, man sollte sich die Zeit nehmen, beim Onboarding der Mitarbeiter mit dem neuen Mitarbeiter zu besprechen, was sind denn hier unsere vorbeugenden Brandschutzmaßnahmen. Wir können nicht voraussetzen, dass das, was ich weiß oder das, was du weißt, wie als Brandschützer, Stefan, das ist auch ein Dritter weiß, der eventuell jetzt Industriemeister gelernt ist oder auch Bürofachkraft gelernt hat. Für die ist Brandschutz immer so Randthemen, die noch nie wirklich besprochen worden sind. Deswegen ist die Brandschutzordnung Teil B für alle Angestellten. Da steht drin, wie die sich zu verhalten haben in der Prävention, aber auch im Gefahrenfalle und wenn es mal brennt. Das heißt, ich habe gar keine Zeit zu überlegen, wenn es mal brennt, was mache ich jetzt eigentlich? Das sollte im Vorfeld besprochen werden. Und die Brandschutzordnung Teil C ist halt für Geschäftsführungen, für den Brandschutzbeauftragten und für alle, die halt dann aktiv den Entstehungsbrand versuchen zu löschen. Das ist halt immer nur ein Versuch. Ja. Wichtig ist auch hier wieder, ich kann mich eigentlich nur wiederholen, Papier ist geduldig. Wir helfen euch auch, diese Papiere zu erstellen. Die müssen aber zur Praxis passen und die müssen auch angewendet werden. Das heißt, eine typische Situation, wo ich dann diese Brandschutzordnung mal auf Funktion testen könnte, wenn die vorgeschriebene Evakuierungsübung. Klappt das, was wir da auf dem Papier haben? Oder muss das angepasst werden? Das ist auch hier ein kontinuierlicher Prozess. Es könnte auch sein, dass alle 6 bis 10 Jahre mein Computerbetrieb ausgetauscht wird an dem Personal oder auch an den Funktionen. Das ist also eine Sache, die wir immer wieder aufs Neue angehen, in der Hoffnung, dass es nie brennt und dass, wenn es mal brennt, alle den kürzesten und den sichersten Weg aus dem Gebäude rausnehmen. Ein Satz vielleicht noch, wenn ich jeden Tag mein PKW auf demselben Parkplatz parke und dann zu meinem Büro hochfahre, ich kenne nur einen Weg aus dem Gebäude. Alle anderen Wege kenne ich nicht, denn ich fahre jeden Tag mit dem Aufzug zu meinem PKW und fahre denselben Weg hoch. Treppenhaus noch nie benutzt. Was? Wir haben hier mehrere Treppenhäuser. Ach, das ist ja spannend. Ja, das sind so die Klassiker, die fehlen.
Kommen wir nochmal zu diesen Basics. Warum können ja so abgestellte Kartons, die Keile an den Brandschutztüren oder die zugestellten Feuerlöscher im Ernstfall echte Probleme verursachen?
Ja, das sind so diese unnötigen Brandlasten. So würden wir beide das nennen. Was steckt dahinter? So ein Karton, der dann durch einen doofen Zufall anfängt zu fackeln. Ganz klar, das Feuer wird uns eventuell jetzt nicht alle in dem Hochhaus verbrennen. Es reicht aber aus, wenn in diesem Karton noch ein paar Kunststoffteile sind, um halt hier eine sehr hohe Rauchfraktion zu machen. Habe ich eben schon mal erwähnt, wir verbrennen selten, wir ersticken aber halt sehr oft an den Brandrauchgasen. Und immer wenn ich halt stirb langsam schaue, dann habe ich immer, das suggeriert mir halt, wir können das ja minutenlang machen. In der Realität nehmen wir 3 bis 4 tiefe Atemzüge. Wir sind dann nicht tot. Wir werden aber umwächtig. Deswegen, es kann schon sein, dass eine Kartonage mit Kunststoff, gerade wenn sie in meinem ersten baulichen vertikalen Fluchtweg ist, eine extreme Gefahr darstellt. In Verbindung mit einer Zündquelle natürlich. Und ohne Zündquelle ist es immer noch eine unnötige Stolpergefahr. Mhm. Das gehört nachher für mich zu einem guten organisatorischen Brandschutz, dass jeder weiß, ey, hier in diesem Fluchtweg, in meinem ersten horizontalen, vertikalen Fluchtweg, baulich, so jetzt aber, gehört sowas einfach nicht hin, weil wir sowas nicht machen, weil wir hier eine Risikozunahme hätten, die nicht erträglich ist, meiner Meinung nach. Mhm. Und dann diese Fluchttüren oder die Brandschutztüren verkeilen, das ist dasselbe Szenario. Diese Brandschutztüre sorgt dafür, dass wenn es im Bereich A brennt, der Bereich nur im A bleibt, auch der Rauchqualm natürlich. Sollte die Türe offen sein, kann das Feuer übertragen werden. Das sind wir alle raus vielleicht. Der Brandrauch ist aber viel, viel schneller als das Feuer. Und dann haben wir hier, auch wenn wir es dann schon riechen, haben wir eventuell schon eine Intoxikation durch Brandrauchgase. Wir haben es jetzt nur 2-mal eingeatmet, schaffen es dann noch mit Glück, Bettlock. Und hier ist wieder die Frage, möchtest du dann überleben, auf Glück aufstellen oder auf Können? Wir werden also auch, ohne dass wir unbedingt unmächtig werden müssen, uns vergiften können. Und das ist eventuell, ich bin jetzt ein bisschen sportlich, du siehst auch noch sehr, sehr gut aus. Ich denke da auch an die schwangere Mitarbeiterin, die läuft nicht mal eben weg. Und da geht es halt auch um zwei Leben und nicht nur um ein Leben.
Mhm. Kommen wir mal zu dem Brandschutzbeauftragten. Sag mal, wann braucht ein Unternehmen einen Brandschutzbeauftragten und wann ist es zumindest sinnvoll, einen zu bestellen?
Da bleibe ich mal nur bei dem, was ich kann und was ich kenne, Stefan. Ich rede mal nur von Nordrhein-Westfalen. Das heißt, eure Sonderbauordnungen, und die können in jedem Bundesland ein bisschen angepasst sein. In Nordrhein-Westfalen haben wir die eine Sonderbauordnung, das sind die regelten Sonderbauten drin, sowas wie Hochhaus, Beherbergungsstätten, Krankenhausrichtlinie, Musterrichtlinie für Lager und Co. Da steht drin, bist du Sonderbau in Nordrhein-Westfalen, brauchst du einen Brandschutzbeauftragten, ganz einfach. Wenn ihr dort nicht runterfüllen solltet, kann man auch mit einer guten Gefährdungsbeurteilung sagen, wir haben hier eine erhöhte Brandlast. Baurechtlich brauchen wir zwar keinen Brandschutzbeauftragten. Ich weiß aber, dass wir zum Beispiel auch viele Leiharbeiter haben, viele ungelernte Leute haben, ohne das Böse zu meinen, in Verbindung mit entzündbaren Chemikalien oder mit oxidierten Chemikalien, könnte es wieder sein, dass dann die Gefährdungsbeurteilung sagt, aus der Prävention heraus, wir haben zwar keinen baurechtlichen Anspruch auf einen Brandschutzbeauftragten, ich sage aber per Gefährdungsbeurteilung, wir haben hier einen nötig aufgrund der und der Faktoren. Das heißt also entweder über die Gefährdungsbeurteilung oder über das Baurecht auf Länderebene. Das müsst ihr euch in eurem Bundesland bitte selber anschauen. Da bin ich komplett raus. Ich mache immer nur NRW, deswegen Nordrhein-Westfalen.
Was sollten Unternehmer, also in meiner Sprache, also die Betreiber, beim Thema Brandmeldeanlage, Alarmierung und Evakuierung aus deiner Sicht realistisch wissen?
Ja, also so eine Brandmeldeanlage ist super. Wirklich, meine ich ernst. Die muss aber auch an sein. Ja, ich spreche aus Erfahrung. Die muss gewartet sein halt, also die muss funktionieren und die muss an sein. Und das Letzte ist, wenn wir mehr als eine Alarmierungsart haben, das kann mal passieren, es gibt ja einen Feueralarm, es gibt einen Gasalarm, der Angestellte, die Besucherinnen sollten verschiedene Alarmarten kennen und wissen, wie die dann zu reagieren haben. Jetzt machen wir es mal ganz einfach, wir haben nur einen Brandmeldealarm, jeder sollte wissen, was höre ich da eigentlich? Komischer Ton. Ist das eine Maschine, die kaputt ist? Haben wir im Nebenraum eine Waschmaschine neue, die jetzt piept, weil die Wäsche fertig ist? Keine Ahnung halt, ja. Also es bringt nichts, wenn ich nicht weiß, ob ich jetzt einen Feueralarm habe oder nicht. Das klingt so simpel, aber ab und zu, wenn man Neues den Ton nicht kennt, dann weiß man nicht, was das ist. Ist es eine Gefahr? Ja, nein, halt. Das Letzte ist dann halt, wo laufe ich halt hin? Immer wieder die Frage, wohin laufe ich eigentlich? Also man muss halt den sichersten und den kürzesten Weg nehmen. Und das ist gar nicht so einfach. Das heißt, man muss mal tief Luft holen. Da habe ich schwarzen Rauch. Da ist auch noch ein kurzer Weg. Und dann sammle ich mich, oder dann finde ich mich halt beim Sammelpunkt ein. Und was auch nochmal wichtig ist zu erwähnen, vielleicht, macht's in Ruhe. Es ist kein Wettrennen, nicht der Erste am Sammelpunkt, gewinnt irgendeinen Preis. Es geht halt darum, wirklich geordnet im Bereich zu verlassen, ohne Hektik, ohne jemand totzutreten. Nimm Kollegen und Kolleginnen mit, wenn die gerade selber in Panik verfallen. Man kann ihn nur anfassen und ansprechen, ansonsten gehe ich halt weiter. Ja, Brandmeldeanlage wichtig, aber man muss es auch kennen halt. Das ist wieder ein Werkzeug und ein Werkzeug ohne Verständnis ist halt super einfach. Wenn ich mir eine neue Mikrowelle kaufe, ich kann damit super lange rumspielen, bis das Essen warm wird. Bei einer Brandmeldeanlage oder bei einem Feuerlöscher habe ich halt keine Zeit zu entscheiden. Dann muss man das schon können oder sich halt Ahnung verschaffen.
Mhm. Du Donato, wir kommen auf die Zielgerade.
Super.
Was wäre dein wichtigster Praxistipp an Unternehmen, die ihren Brandschutz ohne viel Bürokratie deutlich verbessern wollen?
Ja, wir sind in Deutschland immer noch. Macht erstmal die Papiere sauber, auch wenn ich eben gesagt habe, mit dem Papier könnt ihr eigentlich nichts ändern, aber die Empfehlung ist tatsächlich, da macht einmal die Papiere glatt, dann habt ihr einen Soll-Ist-Abgleich. Papiere müssen so sein, dass es auf den Betrieb passt, dann kann ich halt immer wieder schauen, verhält sich mein Betrieb so, wie wir es in der Dokumentation besprochen haben. Und dann übt man das regelmäßig. Und der Gesetzgeber gibt auch vor, also da gibt vieles vor, auch die Brandschutzhelferausbildung alle 2 bis 5 Jahre, die Evakuierungsübung regelmäßig zu üben, die Prüfung von meinen Brandmeldeeinrichtungen nach Betriebssicherheitsverordnung, aber auch nach Sachverständigenverordnung auf Bundesebene, die müssen eingehalten werden. Es bringt nichts, wenn ihr euch die tollste Technik kauft, die nicht gewartet ist, oder die einfach nicht bekannt ist. Das heißt also, man hat auch noch Folgekosten durch Wartung, durch Betrieb und Co. Das sollte nicht vergessen werden.
Lieber Donato, ich sage vielen Dank für das Interview, für deine Expertise zu dem Thema die Mythen des betrieblichen Brandschutzes. Vielen Dank.
Willkommen.